Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Auch wenn sie sich nicht mehr als Weltpolizist versteht, die US-Diplomatie ist bei vielen internationalen Konflikten entscheidend. Wir sprechen gleich in dieser Sendung über die außenpolitische Bilanz des amtierenden Präsidenten Donald Trump. Schauen dann auf das Wahlkampfthema Gesundheitspolitik und warum viele US-Amerikaner zur medizinischen Behandlung nach Mexiko gehen. Blicken auf die Welle des Zorns in muslimischen Ländern nach den Äußerungen des französischen Präsidenten zum Islam und fragen nach der Perspektive für Wandel in Algerien. Dort stimmt am Sonntag das Volk über eine neue Verfassung ab. Wahltag ist Zahltag und das bedeutet in den USA, dass viele Bürger ihr Votum vor allem über die Wirtschafts- und Gesundheitspolitik von US-Präsident Donald Trump fällen werden. Doch auch in der Außenpolitik stand dieser Präsident für radikale Kurswechsel. Kurswechsel, die Amerikas Verbündete nicht selten irritiert haben, wie der Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland. Donald Trump hat 4 Jahre lang eine Außenpolitik verfolgt, die anders war als die seiner Vorgänger. Undiplomatischer und unkonventioneller in jedem Fall. Welches außenpolitische Erbe diese Amtszeit hinterlässt, das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Washington-Korrespondenten Thilo Kößler. Herr Kößler, welche außenpolitische Kernbotschaft hat diese Präsidentschaft von Donald Trump für Sie gehabt?
Also ich glaube, die Kernbotschaft war eben jener radikale Kurswechsel, den Sie angesprochen haben. Donald Trump hat mit dem Erbe seiner Vorgänger gebrochen, hat mit dem Erbe der multilateralen Weltordnung, der Nachkriegsordnung gebrochen. Er hat internationale Verträge aufgekündigt. Das Klimaschutzabkommen ist dafür nur ein Beispiel. Er hat die TPP-Abkommen hat er platzen lassen, das Transpazifische Partnerschaftsabkommen. Er hat internationale Organisationen verlassen, wie die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel. Er hat Verbündete verprellt und Diktatoren umworben und das alles unter dem Vorzeichen America First. Dahinter versteckt sich, Herr Noll, eine kompromisslose nationalistische Agenda, die die gesamte Außenpolitik unter dem Vorbehalt der zentralen Frage stellt, was nützt uns das? Damit verbunden war der Rückzug aus Krisenherden dieser Welt, aus Syrien zum Beispiel, Irak verstärkt, Afghanistan ist geplant. Das bedeutete auch ein Rückzug als Gestaltungs- und Ordnungsmacht, auch ein Rückzug als westliche Führungsmacht. Und das alles hat das transatlantische Verhältnis schwer beschädigt, sodass sich die Frage stellt, sitzen wir mit diesen Vereinigten Staaten überhaupt noch in einem Boot?
Bleiben wir mal bei dem transatlantischen Verhältnis, das Sie angesprochen haben. Trump hat die Europäer immer wieder vor den Kopf gestoßen, die NATO schlecht geredet. Waren das 4 verlorene Jahre in den transatlantischen Beziehungen?
Es waren, glaube ich, keine verlorenen Jahre in den transatlantischen Beziehungen, sondern das waren 4 Jahre, die transatlantischen Beziehungen in ihren Grundfesten erschüttert haben. Das gilt für das Verhältnis zur NATO. Er hat ja immer wieder erklärt, die NATO sei obsolet. Er hat auf mehr Leistungen bestanden, der Mitgliedstaaten, das US-Engagement ausschließlich aus der Perspektive des finanziellen Nutzens und der Belastung gesehen. Er hat Verbündete im Grunde behandelt wie tributpflichtige Vasallenstaaten. Er hat nach dem transaktionalen Prinzip agiert, das heißt, Leistung und Gegenleistung. Das waren seine Standards auch im Verhältnis zu Europa. Er hat überhaupt nicht berücksichtigt, welchen strategischen Nutzen diese Beziehungen auch für die USA haben, welchen unschätzbaren Wert die Softpower darstellt. Das gilt alles auch für das Verhältnis zur EU. Die EU ist für ihn ein Rivale, ein Gegner auf dem Weltmarkt, immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Donald Trump hat sich nicht davor gescheut, einen Handelskrieg mit den Europäern zu beginnen. Er hat alles daran gesetzt, die EU zu spalten. Er hat den Brexit unterstützt und Großbritannien sofort privilegierte Handelsbeziehungen versprochen. Er hat sich mit Orban getroffen, mit Erdogan, aber zum Beispiel deutlich Distanz gehalten zur Kanzlerin. Das heißt, das sind tiefe, tiefe Einschnitte im transatlantischen Verhältnis gewesen.
Besonders im Fokus der Außenpolitik des US-Präsidenten stand die aufstrebende Weltmacht China. Was hat Trump hier erreicht?
Ja, auch das Verhältnis zu China hat sich rapide verschlechtert. China steht seit Obama schon im Fokus der US-Außenpolitik, muss es auch. China ist zur Weltmacht aufgestiegen. China wird eine Herausforderung für die Vereinigten Staaten bleiben. Obama hat bereits das pazifische Zeitalter ausgerufen und eine neue Fokussierung vorgenommen. Aber Obama hat China eben noch als Partner gesehen. Er hat auf Augenhöhe agiert, anders Donald Trump. Er hat zunächst Präsident Xi bewundert für seine Machtfülle, auch für die Tatsache, dass Xi so einfach durchregieren kann. Das hat Donald Trump immer wieder gesagt. Aber dann hat er im Handelsstreit auf Granit gebissen. Und da ist Trump zur vollen Gegnerschaft übergegangen. Er hat den Streit zum Handelskrieg eskalieren lassen. Er hat den Streit auch politisch ausgetragen. Donald Trump macht Xi aggressiv verantwortlich für die Ausbreitung des Coronavirus, das er immer wieder China-Virus nennt. Das heißt, das Verhältnis hat sich völlig verhärtet. Und dabei ist Donald Trumps Gewicht gegenüber China keinesfalls gewachsen. Denn Donald Trump hat nicht mehr die engen Freunde, die mit ihm an einem Strang ziehen. Viele ehemalige Partner haben ihre Beziehung zu China überdacht. Sie gehen ihren eigenen Weg und versuchen, der Unordnung auch im Umgang mit China eine neue Ordnung zu geben.
Trump selbst betont in seiner Bilanz gerne die Abkommen, die unter US-Vermittlung zwischen arabischen Staaten und Israel geschlossen wurden. Ein neuer politischer Kurs sei das und es würden noch viele Friedensverträge folgen, so Trump.
Today's signing sets history on a new course. And there will be other countries very, very soon that will follow these great leaders.
Thilo Kössler, in Washington geht Donald Trump damit in die Geschichtsbücher ein mit seiner Nahostpolitik?
Also zunächst mal ist im Nahen Osten tatsächlich etwas Bewegung in die Sache gekommen, aber Donald Trump ist dem Frieden keinen Schritt näher gekommen, denn diese Abkommen bedeuten eine Normalisierung, aber keinesfalls Friedensabkommen. Das sind Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, jüngst auch mit Sudan. Sie markieren allenfalls Normalisierung. Das ist natürlich dem politischen Umfeld geschuldet. Die arabischen Staaten haben die Prioritäten seit dem arabischen Frühling anders gesetzt. Der Fokus gilt jetzt der iranischen Bedrohung statt der palästinensischen Frage. Und da ist eben eine Interessenkonkurrenz zwischen Israel, zwischen Saudi-Arabien, Israel und Bahrain, Israel und den Vereinigten Staaten. Aber das Problem eben ist, das Palästina-Problem ist nicht gelöst. Und der Preis war sehr, sehr hoch. Es ist ein einseitiges Entgegenkommen an Israel. Jerusalem ist jetzt die Hauptstadt. Donald Trump hat die Annexion der Golanhöhen akzeptiert. Das heißt, die USA haben damit den internationalen Konsens verlassen, denn die Formel für einen Frieden im Nahen Osten lautete Just and Comprehensive Peace, ein gerechter und umfassender Frieden auf der Grundlage von Land für Frieden. Das heißt, Donald Trump verfolgt hier jetzt eine Domino-Theorie. Er versucht, einzelne arabische Staaten herauszubrechen aus dieser Einheitsfront und er hofft darauf, dass Saudi-Arabien nun auch noch folgen wird. Aber Saudi-Arabien hat bisher noch keinen Schritt in Richtung Israel unternommen.
Noch ganz kurz die Frage. Beobachter warnen davor, 4 weitere Jahre Donald Trump im Weißen Haus. Sie würden den Westen als Wertegemeinschaft zerreißen. Teilen Sie diese Auffassung?
Ja, ich teile diese Auffassung, denn es wird 4 Jahre Donald Trump würden die Frage aufwerfen, ob die USA überhaupt noch eine Demokratie bleiben oder ob Donald Trump seinen autokratischen Impulsen so freien Lauf lässt, dass er dieses politische System aus den Angeln hebt. Ich habe, Herr Noel, manchmal das Gefühl, dass den europäischen Beobachtern gar nicht so richtig klar ist, wie gefährdet die amerikanische Demokratie unter Donald Trump tatsächlich ist. Denn seine erste Amtszeit war ein einziger Angriff auf das System der Checks and Balances und auf die Gewaltenteilung.
Die außenpolitische Bilanz von US-Präsident Donald Trump nach 4 Jahren im Oval Office. Einschätzung waren das von unserem Washington-Korrespondenten Thilo Kössler. Besten Dank dafür. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Mit diesem Wahlkampfslogan hatte einst Bill Clinton die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Nach der Abstimmung am Dienstag wird man vielleicht sagen, entscheidend ist die Gesundheitspolitik. Fast 100.000 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden werden mittlerweile in den USA registriert. Rund 230.000 Patienten sind an oder mit Covid-19 gestorben. Aber es ist nicht nur Trumps umstrittene Corona-Politik, über die die Wähler richten werden. Es geht auch um das Dauerthema Krankenversicherung. Der Streit um die finanzielle Ausstattung des Systems dominiert die politische Landschaft seit Jahren. Und er treibt die Patienten zur Behandlung ins Ausland, nach Mexiko zum Beispiel. Der Grenzort Algodones mit rund 5000 Einwohnern ist auf den Besuch von US-Amerikanern und Kanadiern ausgerichtet und wirbt mit Zahnmedizin zum Schnäppchenpreis. Anne Demmer über Gesundheitstourismus made in USA.
Willkommen in der Stadt der Backenzähne. Willkommen in Algodones. Hier gibt es die besten Preise. Rufen zwei Männer mit Flyern in der Hand. Sie versuchen, die US-amerikanischen Gesundheitsmigranten, wie sie hier genannt werden, in eine Zahnarztpraxis zu lotsen. Ein älteres Paar nimmt einen Flyer entgegen. Sie tragen Shorts, beigefarbene Hemden, Badelatschen. Die Sonne brennt auf die mexikanische Wüstenstadt an der Grenze zu den USA herunter. Eine Stadt aus dem Boden gestampft, inmitten von Baumwollfeldern. Dory Rogers hat bereits ihre Zahn-OP hinter sich. Sie löffelt eine Suppe in ihrem Hotel. Zwischendurch nippt sie an ihrem Margarita. Der Rand ihres Glases ist mit Zucker gepudert.
They pulled out two teeth.
Mir wurden zwei faule Zähne gezogen, außerdem auch ein Weisheitszahn. Das hat mich hier $310 gekostet. In den USA hätte ich dafür locker $2,500 bis $3,000 bezahlen müssen.
$2,500 to $3,000 in the US.
An den Tischen um sie herum sitzen Leidensgenossen. Themen des Abends: Brücken, Inlays und Stiftzähne. Das Hotelrestaurant hat sein Menü auf die Zahnpatienten abgestimmt. Die Sandwiches sind soft, weich, steht auf der Karte geschrieben. Wer $1,000 für seine Behandlung zahlt, bekommt eine freie Nacht, erzählt Dory und nimmt einen weiteren Schluck von ihrem Margarita. Sie lebt eigentlich in Arizona in den USA. Für die Behandlung hat sie extra die Grenze nach Mexiko überquert.
So I have now 5 kids.
Ich habe 5 Kinder. Eine 7-köpfige Familie zu versichern, das ist teuer. Ich habe zwar eine Versicherung, allerdings nicht für die Zähne. Sie machen hier wirklich großartige Arbeit.
They do amazing stuff here.
Alle Gewerke rund um eine Zahnbehandlung greifen hier ineinander, sodass die Patienten nur ein Minimum an Zeit verlieren, erzählt Dory. Alles ist effizient organisiert. Bernardo Magaña betreibt eine Praxis, nur wenige Meter vom Grenzübergang entfernt. Es seien zu 99% Gesundheitstouristen aus den USA und Kanada, die sich in Algodones behandeln ließen. Vor allem Rentner. Wir nennen sie Schneevögel. Sie kommen beispielsweise aus dem Norden der USA, wo es sehr kalt wird, um in Arizona zu überwintern, weil es hier milder ist. Und das wurde dann auch zum Wirtschaftsfaktor für Algodones auf der mexikanischen Seite. Die Praxis von Bernardo Magaña ist modern eingerichtet. Die Wände sind mit Marmor verkleidet. Sein Vater war der erste Zahnarzt in der Stadt. 1969 hat er sich in Algodones niedergelassen. Mein Vater hat hier mit einer kleinen Klinik angefangen. Mitte der 80er Jahre kamen dann immer mehr dazu. Es hatte sich herumgesprochen, dass Algodones ein guter Ort für Zahnärzte ist. 500 Ärzte kümmern sich hier mittlerweile um die schlechten Zähne ihrer Nachbarn. 20 Apotheken verkaufen für Gringos erschwinglichere Medikamente. Die Grenzregionen seien eng miteinander verbunden, sagt die Bürgermeisterin der Stadt Murayama Medellin López. Umso mehr ärgern sie die rassistischen Sprüche von US-Präsident Donald Trump, der die Mexikaner immer wieder als Kriminelle und Vergewaltiger bezeichnet hatte. Mich macht das sehr traurig, dass über uns so schlecht geredet wird. Wir hängen von dem Besuch der US-Amerikaner ab. Zur schlechten Werbung kommt nun noch die Pandemie hinzu. Die Corona-Krise hat die Stadt hart getroffen. Die Besucher bleiben aus. Derzeit sind es statt 8000 Gesundheitstouristen am Tag nur noch um die 1000 Besucher. Um Punkt 6 wird die Grenze für die Gesundheitstouristen geöffnet. Dann bleibt ihnen in Pandemiezeiten nur ein kurzes Zeitfenster bis 14 Uhr, um sich behandeln zu lassen. Donna White ist an diesem Tag unter den Ersten. Sie wohnt in Yuma, in der US-amerikanischen Nachbarstadt an der Grenze. Sie macht Jagd auf Medikamente, die auf der mexikanischen Seite bis zu 70% billiger sind. Die 60-Jährige zückt begeistert eine Pillendose mit Antibiotika aus ihrer weißen Plastiktüte. Das ist ja alles viel billiger. Wenn ich in den USA Antibiotika kaufen will, dann muss ich außerdem zuerst zum Arzt, um ein Rezept zu bekommen. Dann gehe ich zur Apotheke. Das kann eine Woche dauern. Ich habe einen stressigen Job. Ich kann nicht eine Woche warten. Ich brauche die Medikamente sofort. Gesundheit ist eines der zentralen Themen im US-Wahlkampf. Die Pandemie hat die immensen Schwächen des Gesundheitssystems weiter entblößt und verschlimmert. Doch Donna White ist generell zufrieden, sagt sie.
It's good. It's just expensive.
Das Gesundheitssystem sei gut, nur teuer. Sie zuckt mit den Schultern, als hätte sie sich damit arrangiert. Derzeit kann sie zu Fuß über die Grenze laufen und die günstigen Pillen einkaufen. Dass nun in Sichtweite US-Präsident Trump an seinem Wahlversprechen baut, stört sie nicht. Vor ihr ragen rostbraune Stelen aus Stahl in den Himmel. Hier wächst Trumps Mauer.
Should have been up a long time ago.
Die hätte man schon viel früher bauen sollen. Die Mexikaner kommen in unser Land und nehmen uns die Jobs weg. Sie stehlen uns den Wohlfahrtsstaat.
They steal the welfare.
Sie hofft, dass Donald Trump wiedergewählt wird.
He's about America first.
Bei ihm steht Amerika an erster Stelle. Vergesst China und alle anderen. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. Trump hält sein Versprechen. Davon hört man leider in den Medien nichts.
You don't hear that on our media, unfortunately.
Die US-Amerikanerin hat in ihrer Plastiktüte alle Pillen, die sie in den nächsten Monaten braucht, verstaut. Vorrat aus Mexiko für die Grippesaison in den USA. Sie läuft Richtung Grenzübergang. Auch Dori Rogers tritt nach 2 Tagen in Algodones ihre Rückreise an. Sie ist froh über den Rundum-Service, der ihr von den Mexikanern geboten wird. Die Leute verbiegen sich hier für uns, für einen viel günstigeren Preis. Wir selbst haben nicht die richtige Versicherung. Das ist doch verrückt, wirklich verrückt.
I think it's absolutely crazy.
Für sie steht fest, sie will weder den Demokraten Joe Biden noch Präsident Donald Trump wählen.
Das mexikanische Algodones lebt von US-Gesundheitstouristen. Anna Dimmer über die Stimmung in der Stadt der Backenzähne vor den Wahlen. Die Ankündigung von Emmanuel Macron, härter gegen Islamisten vorzugehen und die westlichen Werte der Meinungs- und Kunstfreiheit zu verteidigen, schlagen auch im Ausland hohe Wellen. Brennende Fotos des französischen Präsidenten in den Palästinensergebieten, Boykottaufrufe gegen französischen Käse in den Golfstaaten. Das Thema Mohammed-Karikaturen mobilisiert auch 2020 wieder die Menschen. Wie schon nach der ersten Veröffentlichung der Karikaturen vor mittlerweile 15 Jahren in Dänemark, sind es erneut radikale Islamisten, die gezielt den Zorn der Gläubigen anstacheln. Sogar im weit entfernten Pakistan und in Bangladesch ist es ihnen gelungen, eine Protestwelle gegen Frankreich in Gang zu setzen. Bernd Musch-Borowska mit den Hintergründen.
Tausende Muslime zogen in dieser Woche immer wieder durch die Straßen der Hauptstadt von Bangladesch, um gegen Frankreichs Präsident Macron zu protestieren. Nieder mit Macron, nieder mit Frankreich, skandierte die Menge aus bis zu 10.000 Menschen in Dhaka, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Vor allem am Geburtstag des Propheten Mohammed, der am Mittwoch gefeiert wurde, war die Stimmung extrem angeheizt. Die Demonstranten verbrannten Strohpuppen, die den französischen Präsidenten darstellen sollten. Einer der Einpeitscher, Syed Saifuddin Ahmed, beschimpfte Macron als Irren. Der französische Präsident braucht psychologische Hilfe. Er hat sich nicht nur die Muslime zum Feind gemacht, sondern alle friedliebenden Menschen. Auslöser für die Proteste war eine Rede Macrons bei einer Gedenkfeier zu Ehren des von einem Islamisten enthaupteten Lehrers Samuel Paty. Frankreich werde nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, hatte Macron gesagt und zugleich ein stärkeres Vorgehen gegen Islamismus angekündigt. Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Frankreich ist jetzt die meistgehasste Nation in der islamischen Welt. Wir Muslime in Bangladesch protestieren energisch. Und wenn Macron diese Karikaturen nicht stoppt, wird die gesamte muslimische Welt reagieren. Viele Muslime lehnen eine bildliche Darstellung des Propheten ab und empfinden sie als beleidigend. Explizit verboten ist sie im Koran jedoch nicht. Einer der Demonstranten in Dhaka verlangte gar die Todesstrafe für die Verunglimpfung des Religionsstifters der Muslime. Wir protestieren hier gegen die Veröffentlichung von Karikaturen unseres Propheten in Frankreich. Wir verlangen die höchste Strafe für so etwas. Wenn jemand unseren Propheten beleidigt, muss er die Todesstrafe bekommen. Angeführt wurden die Proteste in Bangladesch unter anderem von der islamistischen Splitterpartei Islami Oikya Jote, Islamische Einheitsfront, deren Vorsitzender Abdul Hasnat Amini. Wenn die den Islam und unseren Propheten mit Terrorismus gleichsetzen, dann können sich 90% aller Muslime in Bangladesch als Terroristen betrachten. Wir sind bereit, Terroristen zu werden, um die Ehre unseres Propheten Mohammed zu schützen. Demonstranten schlugen mit ihren Sandalen auf Plakate mit dem Abbild Macrons ein, als Zeichen tiefster Verachtung. Ashrafia Ali Ahmed, einer der Anführer der Proteste. Ihr habt keine Vorstellung, welche Macht die Muslime haben. Erst wenn wir aufstehen, werdet ihr das sehen. Also seid vorsichtig und hört auf damit, unseren Propheten zu beleidigen. Andernfalls wird das Volk von Bangladesch dem nicht tatenlos zusehen. Das französische Außenministerium hat seine Sicherheitshinweise für mehrheitlich muslimische Länder verschärft, darunter auch für Bangladesch. Franzosen sollten sich von Protesten fernhalten und öffentliche Versammlungen vermeiden. Ähnliche Proteste gab es auch in Pakistan. In Lahore rief der Präsident der pakistanischen Handelsorganisation Ajmal Baloch dazu auf, keine Waren mehr aus Frankreich zu kaufen. Es gibt über 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt. Sie alle sollten französische Produkte boykottieren. Alle Händler in Pakistan, und das sind 7 bis 8 Millionen, werden französische Waren aus ihren Regalen entfernen. Die pakistanische Nationalversammlung verabschiedete Anfang der Woche eine Resolution gegen Islamophobie in Frankreich, verbunden mit der Aufforderung an die Regierung, den Botschafter aus Paris zurückzurufen. Außenminister Mahmoud Qureshi, der die Resolution im Parlament eingebracht hatte, protestierte in einer energischen Rede vor den Abgeordneten gegen die, wie er es nannte, wachsende Islamfeindlichkeit in der westlichen Welt. Der französische Botschafter in Pakistan wurde ins Außenministerium einbestellt. Pakistans Premierminister Imran Khan schrieb auf Twitter, Macron habe die Gefühle von Millionen Muslimen verletzt. Das in Pakistan geltende Gesetz gegen Blasphemie sieht bei einer Verunglimpfung des Islam oder des Propheten Mohammed die Todesstrafe vor. Zuletzt wurde Anfang September ein Mann christlichen Glaubens zum Tode durch den Strang verurteilt, weil er über soziale Netzwerke gotteslästerliche Nachrichten verschickt haben soll. Schon vor 15 Jahren, als in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten Mohammed-Karikaturen veröffentlicht wurden, hatte dies eine Protestwelle in den islamischen Ländern ausgelöst, allen voran in Pakistan und Bangladesch. Die in Frankreich durch den Begriff Laizismus in der Verfassung festgeschriebene Trennung von Staat und Kirche ist für die meisten Pakistaner und Bangladeschis kaum nachvollziehbar. In beiden Ländern ist der Islam Staatsreligion.
Die Proteste gegen den französischen Präsidenten haben mittlerweile die Länder in Südasien erreicht. Bernd Muschborowska mit den Hintergründen. Seit fast 6 Jahrzehnten ist Algerien von Frankreich unabhängig, steht der Staat auf eigenen Füßen. Doch ein politisches System, das die herrschende Klasse mit dem Volk verbindet, haben die Algerier in dieser Zeit nicht entwickeln können. Im Gegenteil, das Land wird seit Jahrzehnten autokratisch regiert. Ein bisschen mehr Demokratie verspricht der seit gut einem Jahr amtierende Staatspräsident Tebboune mit seinem Konzept eines neuen Algerien. Sichtbarer Ausdruck, eine neue Verfassung, über die das Volk am Sonntag abstimmen soll. Dunja Sadaki über einen historischen Wahltag und ein Dokument, das gleichwohl wenig Anlass für Hoffnung gibt.
Ausgerechnet am 1. November lässt Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune über die neue Verfassung abstimmen. Das Datum ist historisch. Vor 66 Jahren begann der Unabhängigkeitskrieg gegen die Kolonialmacht Frankreich. Für Tebbounes schärfste Kritiker ist der neue Verfassungsentwurf alles andere als ein Unabhängigkeitsschlag vom alten Algerien. Das Referendum ist ein Wahlversprechen von Ende 2019. Tebboune hatte mehr Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit versprochen, ein neues Algerien angekündigt. Mit dem Referendum ringe das Regime weiter um Legitimation, sagt Historiker und Verfassungsforscher Massensen Cherbi von der Universität Paris Panthéon-Assas. Er warnt besonders vor der neuen Rolle der Armee.
L'objectif de cette révision constitutionnelle.
Das Referendum hat das Ziel, Präsident Tebboune zu legitimieren. Er wurde am 12. Dezember 2019 mit einer Rekordabwesenheit an den Wahlurnen gewählt. Zusätzlich wird das bestehende algerische politische System legitimiert und damit eben auch die Rolle, die die Armee de facto bis heute politisch spielt. Die Verfassung ist eine Einladung an die Armee, sich politisch einzumischen, wenn sie glaubt, dass es notwendig ist.
Invitation à l'armée de rentrer dans le jeu politique quand elle en sentirait le besoin.
Eine Vision, in der viele Menschen in Algerien eher eine Zementierung des Regimes befürchten. Und damit genau das Gegenteil dessen, was die Massenprotestbewegung Hirak seit über einem Jahr gefordert hatte. Einen zivilen und keinen militärischen Staat. Tebbounes Verfassungsüberarbeitung erwähnt mehr Rechte und Freiheiten, unter anderem für Presse und Frauen. Die Rolle des Präsidenten bleibt aber weiterhin mächtig, auch wenn maximal 2 Amtszeiten von jeweils 5 Jahren vorgesehen sind. Er ernennt unter anderem weiterhin den Premierminister, Regierungsmitglieder, Richter und sogar die Verantwortlichen der Sicherheitsorgane. Zu viel Macht, findet der 60-jährige Kader Saji. Er ist Journalist und Hirak-Aktivist aus der Hafenstadt Bejaia im Nordosten Algeriens, in der Kabylei. Historisch ist die Region eine Protesthochburg. Seit über einem Jahr geht der Hirak, die friedliche algerische Protestbewegung, auf die Straße. Auch mit Erfolg. Die Demonstrierenden zwangen so nach 20 Jahren den erkrankten Langzeitpräsidenten Abdelaziz Bouteflika aus dem Amt. Das Volk hat über diese Verfassung nicht debattiert. Das Referendum ist gefährlich, denn es soll dem Ausland den Eindruck erwecken, dass die Machtinhaber legal agieren. So ist es aber nicht. Und deswegen rufen wir, Aktivisten, politische Parteien und die Opposition, zum Boykott auf. Kader Saji nimmt dem Regime Demokratisierungsbeteuerungen nicht ab. Vielmehr habe es die Corona-Pandemie genutzt, um unliebsame Kritiker mundtot zu machen. Demonstranten und Journalisten wurden seitdem weiterhin festgenommen und zu teilweise absurd langen Haftstrafen verurteilt. Reporter ohne Grenzen hat Algerien auf ihrer Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 146 von 180 Ländern platziert. Zuletzt fiel der nordafrikanische Staat um 5 Plätze im Ranking. Auch deshalb glauben die Kritiker der Verfassungsreform nicht an eine Verbesserung. Die algerische Elite klammere sich weiter an die Macht. Zum Frust der jungen Protestbewegung, sagt die junge Aktivistin Amal Hajjaj. Wir leben in einer Diktatur, die einfach nicht abdanken will. Die Nachricht an uns ist klar: Angst machen und einschüchtern. Wir entscheiden alles und ihr nichts. Für uns ist das eine schwierige Zeit. Ich habe das Gefühl, unsere Bemühungen sind groß, bislang mit keinem Ergebnis. Der Druck von außen fehle, beklagt Amal Hajjaj. Das Interesse an den politischen Unruhen hält sich bislang im Ausland in Grenzen. Auch aus Europa hört man wenig. Zu wichtig ist Algerien vielleicht als strategischer Partner in der Region im Kampf gegen den Terrorismus und als Ölproduzent mit reichen Bodenschätzen. Doch gerade das setzt das Regime auch unter Druck. Die Corona-Krise hat Algeriens gravierendstes wirtschaftliches Problem verschärft. Afrikas größter Flächenstaat ist stark abhängig vom schwarzen Gold. Mit den Erlösen aus den enormen Öl- und Gasvorkommen des Landes konnte Algeriens Machtelite bislang nicht nur die Staatskassen füllen, sondern auch sozialen Frieden erkaufen. Mit üppigen Subventionen für Lebensmittel, Wohnungen und Benzin. Zeiten, die langsam vorbeigehen. Unter den seit Jahren sinkenden Ölpreisen leidet die kaum diversifizierte algerische Wirtschaft. Viele Menschen sind ohne Arbeit. Der Frust auf das Regime wächst. Und hinzu kommt jetzt die Corona-Pandemie.
Eine neue Verfassung soll die Herrschaft von Präsident Tebboune in Algerien legitimieren. Der Präsident selbst allerdings regiert sein Land derzeit aus dem Ausland. Nach mehreren Corona-Infektionen in seinem Umfeld lässt sich der Politiker in Deutschland behandeln. Dunja Sadaki berichtete. Homeschooling reloaded. Wie sinnvoll ist der Präsenzunterricht in Corona-Zeiten? Das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit Petra Ensminger. Was Sie vom Präsenzunterricht halten, können Sie uns mitteilen unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.